Wir kommen jetzt zu unserem dritten Beitrag, in dem wir einen Artikel in der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung diskutieren und unsere Bemerkungen dazu loslassen wollen. Die Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung hat, wie jede andere Zeitung auch, ihre Aufgabe darin, über die gegenwärtige Krise aufzuklären. Sie bringt einen Kommentar mit der Überschrift: Krisen sind unser Schicksal. Die Botschaft scheint ziemlich klar zu sein: Das Schicksal ist eben das Schicksal, das kann man nicht ändern, man muss es hinnehmen und sich nicht sinnlos bei jeder neuen Krise wieder aufregen. Wie schicksalhaft die Krisen sind, betont die Frankfurter Sonntagszeitung noch einmal im Untertitel dieses Artikels. Dieser Untertitel lautet: Ob Staatsbankrott, Bankenzusammenbruch oder Hyperinflation, Krisen gehören zum Kapitalismus wie ein Gewitter zum Sommer. Deswegen ist wahrscheinlich dieser Artikel auch im Sommer erschienen, 22.07.12. Gut, dafür beruft sich der Kommentator der Frankfurter Sonntagszeitung auf ein neues Buch zweier amerikanischer Ökonomen. Der Titel des Buches verspricht, Zitat: Diesmal ist alles anders. 8 Jahrhunderte Finanzkrisen. Soweit der Titel. Und gemeint ist damit, natürlich ist diesmal nichts anders. Die gegenwärtige Krise belegt nur die Unausweichlichkeit von Krisen. Ein Kernsatz des Buches der amerikanischen Ökonomen ist, Zitat: Die Stabilität von Währungen, Banken und Staaten ist eine Illusion. Ende des Zitats. Und wenn es mal eine krisenfreie Zeit gibt, so meinen die Autoren des Buches, dann sei das nur die sogenannte gespenstische Ruhe, bis wieder die nächste Krise ausbricht. Oder, wie die amerikanischen Ökonomen schreiben, Zitat: Jede Ruhephase wird unweigerlich von einer neuen Welle der Krisen abgelöst. Zitat Ende. Was haben wir also bislang von den amerikanischen Fachleuten gelernt? Krisen gibt es immer wieder. Oder anders gesagt, die Erklärung der Krise bestand darin, dass es sie gibt.
Dabei will es der Kommentar der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung allerdings nicht bewenden lassen. Es liegt ja auch ein zu offensichtlicher Widerspruch vor. Was ist denn von der Behauptung zu halten, beim Kapitalismus handle es sich um die effizienteste Wirtschaftsweise aller Zeiten, wenn man dann erfährt, dass drei tragende Pfeiler des Kapitalismus immerzu vom Einsturz bedroht sind? Diese Grundpfeiler sind Währungen, Banken und Staaten. Ist es denn ein Kompliment, wenn Staatsbankrott, Bankenzusammenbruch, Hyperinflation zum Kapitalismus gehören wie ein Gewitter zum Sommer? Das haben Sie ja vorher gesagt. Wenn also Staatsbankrott, der Zusammenbruch von Banken und die Hyperinflation so eine Art Naturgesetz dieser Wirtschaftsweise sind, das spricht doch nicht gerade für die Marktwirtschaft. Der Sonntagszeitungskommentator nimmt sich dieses Problems an. Er schreibt: So scheint die Krise unser Schicksal zu sein. Aber ist sie das wirklich? Müssen wir die ewigen Zumutungen hinnehmen, die Menschen auch jetzt wieder in Angst und eventuell in Armut versetzen? Zitat Ende. Die Antwort des Kommentators lautet: Ja, wir müssen. Wir müssen diese ewigen Zumutungen hinnehmen. Das verlange der Kapitalismus von uns, weil nämlich seine Effizienz genau auf seiner Krisenhaftigkeit beruhe. Ein ausgewiesener Fachmann für gesellschaftliche Fragen, der Direktor des Max-Planck-Instituts für Gesellschaftsforschung, begründet das so. Ich zitiere ihn: Der Kapitalismus ist das dynamischste Wirtschafts- und Gesellschaftssystem, das die Menschheit erfunden hat. Kapitalismus ist das unablässige Bohren hochmotivierter und hochkreativer Individuen an sozialen Ordnungen, in die andere sich gerne einleben würden. Stabilität gibt es in ihm nur als Wille und Vorstellung. Zitat Ende.
Wir entnehmen dem Zitat Folgendes. Die Menschheit hat also den Kapitalismus, das dynamischste Wirtschafts- und Gesellschaftssystem aller Zeiten, erfunden. Aber nur ein kleiner Teil dieser Menschheit wird dem dynamischsten System aller Zeiten wirklich gerecht. Nur dieser kleine Teil hat aufgrund seiner hohen Motivation und hohen Kreativität verstanden, wie das dynamische System seine ganze Überlegenheit entfalten kann. Und was ist nach Meinung des Fachmanns vom Max-Planck-Institut mit dem Rest der Menschheit los? Dieser Experte meint, die Mehrheit wünsche sich Stabilität. Aber die gäbe es im Kapitalismus nun mal nicht. Oder nur als Ideal und nicht als Realität. Der Direktor des Max-Planck-Instituts benennt dann die Sorte Menschen, die allein mit dem dynamischsten System etwas anfangen können. Es ist klar, was kommt. Zitat: Wir feiern den kapitalistischen Unternehmer als den unkonventionellen Menschen par excellence, als den größten Neuerer aller Zeiten, der uns alles gibt, was wir wollen, auch wenn wir nie geahnt hätten, dass wir es je wollen würden. Zitat Ende. Man soll den kapitalistischen Unternehmer also allen Ernstes gerade deswegen feiern, weil er die Menschen, die sich in ihren sozialen Ordnungen so gerne einleben würden, immer wieder aus diesen sozialen Ordnungen aufscheucht, sprich sie mit Krisen überzieht. Wobei völlig klar ist, wer dabei Krisengewinner und wer Krisenverlierer ist. Dem Unternehmer steht diese Macht einfach zu und begründet wird das reichlich unverfroren. Erstens tue der Unternehmer das nur im Auftrag der Menschheit, die sich ja bekanntlich nichts mehr wünscht als dieses dynamischste Wirtschafts- und Gesellschaftssystem aller Zeiten. Und zweitens könne er, also dieser Unternehmer, das nur tun aufgrund seiner herausragenden Fähigkeiten. Die verpflichten ihn dann aber auch dazu, diesem Auftrag nachzukommen, also seiner Mission im Dienst des Fortschritts der Menschheit nachzukommen. Eine Erklärung der Krise ist das wahrlich nicht. Stattdessen eine gnadenlose Verherrlichung der Klassengesellschaft. Dagegen jetzt ein paar sachdienliche Hinweise, die das Ganze, also diese ganze Ideologie vom Kopf auf die Füße stellen. Uwe.
Ja, vom Kopf auf die Füße. Und das geht so. Was ist denn eigentlich dieses Bohren an sozialen Ordnungen? Das sollte ja den Kapitalisten kennzeichnen. Was so großmächtig nach Weitsicht, Vision, Erfindergeist, Nichtkonformität und so weiter klingt und auch so klingen soll, hat doch einen ganz banalen und harten Inhalt. In seiner Freizeit liest der Unternehmer vielleicht hochmotiviert Bücher oder besucht hochkreative Vernissagen. Wenn er aber an der sozialen Ordnung herumbohrt, dann bohrt er an der sozialen Ordnung, die ihm gehört, nämlich an seinem Betrieb. Sein Betrieb ist für ihn keine anregende Werkstatt, in der ihm neue Produktideen zum Wohle der Menschheit zufliegen, sondern geht es von Anfang an und immerzu darum, die Kosten zu senken und die Erträge zu steigern. Und im Zentrum dieser anstrengenden Tätigkeit, die er ja übrigens zumeist von seinen angestellten Managern machen lässt, im Zentrum steht das unablässige Herumbohren am Faktor Arbeit. Das heißt, Die Arbeiter müssen immer billiger gemacht werden und es muss immer mehr Leistung aus ihnen herausgeholt werden. Die Senkung der Lohnstückkosten ist das Herzstück der Wettbewerbsfähigkeit, wie Frau Merkel ja noch neulich einmal betont hat. Die Senkung der Lohnstückkosten ist also nichts anderes, als den menschlichen Trägern des Faktors Arbeit das Leben systematisch schwer bis unmöglich zu machen.
Warum kann der Unternehmer und nur er das überhaupt? Woher hat er seine Macht? Die große Lobrede vom Unternehmer will uns weismachen, diese Macht komme aus seinem Inneren, aus seiner besonderen Motivation und Kreativität. Aber die außergewöhnliche Persönlichkeit des Unternehmers hat wieder nur einen banalen und harten Inhalt. Alle seine großartigen Eigenschaften sind nichts wert ohne das Eigentum, das ihm und nur ihm gehört, seine Produktionsmittel nämlich. Aufgrund dieses Eigentums an den Produktionsmitteln kann der Unternehmer alle, die auf Arbeit angewiesen sind, dazu zwingen, bei ihm zu arbeiten, weil sie eben kein Eigentum haben, von dem sie leben können. Weil sie nur ihre Arbeitskraft besitzen, also gezwungen sind, einen Unternehmer zu finden, bei dem sie arbeiten können. Und der lässt sie selbstverständlich nur bei sich arbeiten, wenn ihm das Produkt, das sie herstellen, mehr einbringt als der Lohn, den er ihnen auszahlt. Dass er dazu motiviert ist, kann man ihm glauben. Viel Kreativität braucht er dabei allerdings nicht.
Damit ist auch schon beantwortet, warum der kapitalistische Unternehmer, wie der Direktor des Max-Planck-Instituts so schön ehrfürchtig sagt, warum der kapitalistische Unternehmer uns alles gibt, was wir wollen, auch wenn wir nie geahnt hätten, dass wir es je wollen würden. Er beglückt die Menschheit mit immer neuen Produkten. Aber natürlich nicht aus Motivation zur Kreativität. Mag sein, dass der kapitalistische Unternehmer ein großer Fan von Innovationen und technischem Fortschritt ist. Er kauft sich die sogenannten Investitionen, also Maschinen, Werkstoffe, Technologien und anderes Know-how, nur zu dem einen Zweck, weil er damit in seinen Betrieb investiert und die Produktion umwälzt, rationalisiert, um die Lohnstückkosten zu senken. Dabei kommen in der Regel mehr und auch neue und zumeist oder fast immer bessere Produkte zustande, aber nur dann und nur dafür, dass sie ihm, dem Unternehmer, mehr Profit eintragen. Der lohnabhängige Teil der Menschheit ist die Manövriermasse dieser unternehmerischen Kreativität. An ihrem Lohn wird permanent gespart, ein Teil wird ausgemustert, die verbliebene Belegschaft hat umso mehr zu arbeiten. Je besser das einem Unternehmer gelingt, desto mehr setzt er sich gegen die Konkurrenz durch, desto mehr von seinen Waren kann er in den Markt hineindrücken und die Waren der anderen Konkurrenten hinausdrücken. Die permanente Innovation, von der in dem Zitat die Rede war, ist in Wahrheit nichts anderes als der banale und harte Konkurrenzkampf der Kapitalisten. Bei dem einen floriert das Geschäft, bei dem anderen wird Kapital vernichtet, was die Vernichtung von Produkten, Produktionsmitteln und Arbeitseinkommen einschließt. Die normale Menschheit kann sich ansonsten mit Segen und Fluch der neuen Produkte herumschlagen. Kaufen kann sie alles und jederzeit und mögen würde sie schon wollen. Dem steht allerdings entgegen, dass sie sich bei der Herstellung dieser Produkte dem Diktat der Senkung der Lohnstückkosten hat unterwerfen müssen. Deshalb verdient sie zu wenig, um sich alles zu kaufen. Deshalb ist das zur Verfügung stehende Geld stets knapp und ständiges Einteilen angesagt. Und zur Arbeit muss die Menschheit wegen des Lohns auch immer wieder antreten. Das ist die Dauerkrise ihres Alltags. Allerdings Schicksal, wie das die Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung ja alles betitelt hat, Schicksal ist das garantiert nicht.